Stadion, aber auch den Fanblock, so kann man beides sehen, dann sehen wir, dann haben wir da einen repräsentativen Querschnitt durch die österreichische Bevölkerung.
Willkommen zum Gemeinderock, der regionale, phänomenale Podcast aus Ebrechtsdorf. Mit Menschen, die schon bewegen oder die Gemeinde rocken wollen. Manchmal mit ein bisschen Pfeffer, aber immer vom Herzen.
Mein Name ist Christian Nemetz und alle zwei Wochen spreche ich an dieser Stelle mit Menschen aus unserer Gemeinde, die bewegen, oder mit Menschen, die in unserer Gemeinde etwas bewegen. Die Fußball-EM ist gerade noch im Gange. Heute, wo ich mein Gespräch führe, stehen wir vor dem Viertelfinale. Daher noch einmal eine Folge zum Thema Fußball, ein wenig anders beleuchtet oder aus einem anderen Blickwinkel. Aber auch um die Themen Wirtschaft und Unternehmertum wird es heute gehen. Mein heutiger Gast ist Rechtsanwalt, Spezialist für Insolvenzrecht und Unternehmensrestrukturierungen und Finanzreferent des SK Rapid Wien. Herzlich willkommen im Gemeinderock-Podcast, Christian Bodoschek.
Hallo Christian, servus. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Christian, stell dir vor, du stehst auf der Osttribüne in der Generali Arena im Favoriten und jemand fragt dich, wer bist denn du eigentlich? Wie würdest du dich vorstellen?
Boah, das ist jetzt wirklich schwer vorzustellen, weil da war ich wirklich noch nie. Aber ich würde mich natürlich bald als Rapidler outen. Das ist, glaube ich, das gehört dazu. Aber es ist spannend, dieser Konflikt mit der Austria, ja, oder diese Rivalität mit der Austria. Einige meiner besten Freunde sind Austrianer und ich finde, das gehört zum Fußball dazu, die Rivalität. Und wenn du jetzt darauf hinaus willst, ob ich mich fürchten würde auf der Osttribüne, nein, definitiv nicht.
Perfekt. Du feierst noch im Juli jetzt deinen 46. Geburtstag, bist in Wien geboren. Wie hat es dich nach Ebrechtsdorf verschlagen und seit wann lebst du hier?
Ich bin ein Wiener, ich bin geboren und aufgewachsen, also geboren im 16. Bezirk in einem Krankenhaus, aber dann aufgewachsen im 2. Bezirk in Wien. Bin dann irgendwann mit meinen Eltern nach Klosterneuburg gezogen, habe mit dem Süden von Wien nie etwas zu tun gehabt, bis ich im Jahr 2003 meine spätere Frau getroffen habe, die Bettina Mozelt, die meine Arbeitskollegin war bei einer Rechtsanwaltskanzlei in Wien, wo wir beide in Ausbildung waren. Ja. Und wie es so kommt, haben wir dann nach einigen Jahren geheiratet und da habe ich eben sozusagen in eine Ebrechtsdorfer Familie quasi eingeheiratet. Ja. Und nach einigen weiteren Jahren, wo wir gemeinsam in Wien gelebt haben, wir haben zwei Kinder jetzt, sind wir dann nach Ebrechtsdorf gezogen. Da haben wir zufällig ein Grundstück gefunden und haben ein Haus gebaut. Und ja, ich bin ganz neu in diese Stadt gekommen. Meine Frau kennt natürlich hier viele, ist auch der Name Mozelt ist in Ebrechtsdorf durchaus geläufig. Ich habe mich hier sehr schnell zu Hause gefühlt. Es war für mich hier sehr einfach, mich zu akklimatisieren. Ich als Fußballinteressierter, ich habe mich rasch beim ASK Ebrechtsdorf sozusagen eingelebt. Ja, das hat sehr gut und schnell funktioniert. Und grundsätzlich ja, ist es sehr ein bisschen ländlich, ein bisschen gemütlich in Ebrechtsdorf. Das schätze ich sehr. Aber auf der anderen Seite ist man halt auch sehr nah dran an der großen Stadt. Und ist für mich auch, ich arbeite hauptsächlich in Wien. Und das ist halt mit dem Zug von Ebrechtsdorf super erreichbar.
Du bist Jurist. War das schon immer deine Leidenschaft, die Juristerei, oder wie bist du dazu gekommen?
Naja, also ich, als ich 16, 17 war, wäre ich Linienpilot geworden. Ich hätte gern große Jumbo-Jets gesteuert. Da war mein Vater dann dagegen, der hat gesagt, da bist du ein besserer Buschauffeur und das geht überhaupt nicht. Ich bin ihm nicht böse, deswegen, es war halt nur so, mit 16, 17 war ich noch beeinflussbar, das hätte ich mir wahrscheinlich, aus heutiger Sicht hätte ich das anders gemacht, aber es war tatsächlich, das Jusstudium ist mir gelegen, das habe ich ganz gut können und ich habe dann einfach, bin dann sehr schnell hineingewachsen in das und bin drauf gekommen, dass es etwas ist, was ich gerne mache und bin dann in meiner Ausbildungskanzlei in Wien, in meiner ersten dann so richtig in dieses Insolvenzrechtsthema hineingestolpert. Damals war das noch so etwas, das hat geklungen damals, als ich dort eingestellt wurde, als wäre das die niedrigste Tätigkeit, die man in der Kanzlei machen könnte. Mir hat es sehr gut gefallen vom ersten Tag an. Ich habe es sehr gern gemacht, weil es halt viel praxisorientiert ist, weil es halt sehr, wie soll ich sagen, man muss halt sehr oft Entscheidungen treffen. Ich bin auch Insolvenzverwalter. Das heißt, ich übernehme sozusagen ein in Insolvenz befindliches Unternehmen. Manchmal führe ich es fort, manchmal liquidiere ich es. Und mein Tagesablauf, man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich da jetzt den ganzen Tag irgendwelche juristischen Genieblitze habe oder Bücher wälze und also da ganz, ganz hochtrabende Überlegungen anstelle. In Wahrheit habe ich den ganzen Tag nur Management-Entscheidungen zu treffen, Geld zu verwalten, Berichte an Gerichte zu schicken, mit den Schuldnern zu telefonieren, das ist halt meine tägliche Arbeit. Ja. Und das macht mir auch Spaß, das ist gut. Ich bin nicht so sehr der Wissenschaftler, ich bin eher der Praktiker. Ja.
Wie steht es um unsere Unternehmen aktuell?
Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Ich bin ein bisschen so branchenspezifisch. Ich mache relativ viel in der Gastronomie, ich mache auch sehr viel im Bankenbereich. Also ich würde jetzt eher sagen, der Bankenbereich, glaube ich, ist solide. Also da habe ich wenig Sorge, dass da nochmal so eine größere Finanzkrise auf uns zukommt. Mhm. Aber natürlich bei den Klein- und Mittelbetrieben spürt man schon, dass vielen das Geld ausgeht. Die Zinsbelastung drückt natürlich. Ja. In der Gastronomie spürt man ganz stark, dass es schwer ist, gutes Personal zu bekommen. Also das klagen mir meine Klienten immer wieder, die sagen, es ist ganz, ganz schwierig, wirklich verlässliche Leute zu bekommen. Ja, und ansonsten, ich glaube, man merkt es auch sehr stark in den klassischen Industrien, die wir haben. Maschinenbau habe ich immer wieder Probleme gesehen in den letzten Jahren, auch in den letzten Monaten kommt immer wieder, dass es hier Schwierigkeiten gibt. Automobilindustrie ist derzeit so ein Thema. Dann merkt man, dass da ein richtiger Wandel stattfindet, gerade mittelständische Unternehmen aus dem Industriebereich in Österreich, die abhängig sind von den großen deutschen Autoherstellern, die dort Aufträge bekommen, die merken hier eine große, ich sage mal, Unsicherheit. Ja, früher konnte man irgendwie rechnen, okay, da kommen jetzt die und diese und jene Aufträge und da spürt man jetzt so Verwerfungen und das macht natürlich einem mittelständischen Unternehmen schnell Probleme.
Na klar. Was war so deine spektakulärste Insolvenz oder Restrukturierung oder dein größtes Erlebnis?
Also ich muss sagen, dadurch, dass wir wirklich sehr spezialisiert in dem Bereich sind, sind wir eigentlich, oder ich und meine Kanzlei sind bei fast jeder großen Insolvenz in Österreich an irgendeiner Seite beteiligt. Entweder als Insolvenzverwalter oder als Schuldnervertreter oder als Vertreter von großen Gläubigern. Eine ganz große Geschichte, die ich gemacht habe mit meinen Kanzleipartnern damals, da war nicht ich selber der Insolvenzverwalter, aber habe sehr viel zugearbeitet, war die Insolvenz der Artec Industries im Jahr 2010. Das hat sich doch über 2-3 Jahre sehr, sehr intensive Arbeit gezogen. Dann war ich auch sehr tief involviert, nicht auf der Verwalterseite, aber auf der Gesellschafterseite bei der Alpine Bau ab 2013. Das war auch etwas, was mich sehr intensiv beschäftigt hat. Ja, und jetzt bin ich auch bei der Signa sehr involviert. Da vertrete ich ungefähr so vom Betrag her die Hälfte aller Gläubiger. Okay. Also das ist da bin ich auf Gläubigerseite sehr stark involviert. Mhm. Ist auch ein unglaublich komplexes und großes Verfahren.
Was meinst du, welche Hausaufgaben sollten UnternehmerInnen schon so vom Start weg jedenfalls machen?
Also wenn ich so im Kleinunternehmerbereich, wo ich auch immer wieder als Insolvenzverwalter bestellt werde, das ist Gastronomie, das ist Baunebengewerbe zum Beispiel, dann merke ich, dass es einfach viele gibt, die gerne Unternehmer sind, aber aus verschiedenen Gründen eigentlich nicht dafür geeignet sind, muss man ganz ehrlich sagen. Die sind, ich habe oft Leute getroffen, die Geschäftsführer waren eines kleinen Unternehmens im Baunebengewerbe, eines Handwerksbetriebes, die, glaube ich, gute Handwerker sind. Denen glaube ich das auch, dass sie ihre Arbeit gut machen, aber einfach keine guten Unternehmer, die nicht in der Lage sind, die Buchhaltung jedes Monat zu führen. So diese selbstverständlichen Dinge, wo man sagt, das ist, dass ich jedes Monat dem Steuerberater die Buchhaltungsbelege bringe, ja, und der das dann macht. Da gibt es wirklich viele Fälle, die mir unterkommen, als Insolvenzverwalter, wo ich dann in das Unternehmen komme und der sagt, der hat ein halbes Jahr keine Buchhaltung gemacht. Und dann wundert er sich, wenn das Finanzamt, dann ist das oft das Finanzamt, sind die Bösen, sagt, warum haben die mich so hoch geschätzt, wenn sie keine Steuererklärung abgeben, was soll denn das Finanzamt tun? Ja? Und das sind so die Dinge, da gibt es auch natürlich wenig bis keine Kalkulation und dann auch natürlich gerade im Baunebengewerbe das Problem, oft eine übermäßige Abhängigkeit von ein oder zwei Auftraggebern. Ja. Und das sind so diese Kardinalfehler, die dann Leute leider Gottes immer wieder in die Insolvenz treiben. Und ich meine, ich bin jetzt zwar als Insolvenzverwalter nicht, wie soll ich sagen, ich bin jetzt nicht der jemand belehren muss, ja, aber ich sage den Leuten oft, warum suchen sie sich nicht einen Job unselbstständig beschäftigt. Ja. Ich meine, gerade jemand, der am Bau Erfahrung hat, der handwerklich gut ist, der hat schneller mal bei einem Bauunternehmen, bei einem größeren als Bauleiter einen Job verdient, nicht schlecht, ja, die zahlen ja auch gut und hätte jedes Monat sein Geld, müsste sich nicht kümmern sozusagen um diese ganzen unangenehmen Dinge wie Sozialversicherung, Finanzamt. Das ist auch etwas, was mir wieder untergekommen ist, wo dann die gerade wenn da einige Dienstnehmer beschäftigt werden und dann stellt er eine Rechnung über 30.000, 40.000 Euro an seinen Auftraggeber, dann kommt das Geld, der freut sich, dass er jetzt so viel Geld am Konto hat, denkt aber nicht, dass er vielleicht am nächsten 15. dann die Umsatzsteuer abführen muss oder dass er dann die Sozialversicherungsbeiträge für seine Mitarbeiter zahlen muss. Da fehlt es einfach an der Planung. Aber da reden wir jetzt wirklich vom Kleinunternehmerbereich. Ja. Ja. Wenn man dann in die mittel- bis großen Unternehmen gibt, das sind dann wieder andere Dinge, das ist aber dann oft sehr einzelfallbezogen. Ja, da ist dann der eine vielleicht schlecht finanziert, der nächste hat die Planung schlecht gemacht. Ja. Das ist dann sehr individuell. Da wird es dann sehr individuell. Okay. Ja. Okay.
Lebt der Anwalt davon, dass Menschen Recht haben wollen?
Ich bin nicht zuständig für Gerechtigkeit. Ja. Ja, das ist ganz wichtiger. Ich bin zuständig dafür, dass mein Mandant das bekommt, was er will oder was irgendwo sinnvoll ist. Es gibt natürlich Mandanten, denen ist es wichtig, Recht zu haben, am Ende mit ihrem Standpunkt zu obsiegen. Das gibt es. Ja. Ich würde eher sagen, ich lebe davon, dass ich die Probleme meiner Klienten löse. Der Klient kommt zu mir und sagt, ich habe ein Problem, ich habe einen Streit, ich will ein Geld von dem oder der will ein Geld von mir, und das geht es ja meistens in meinen Fällen. Und ich löse dieses Problem auf die eine oder andere Art. Ich sage ihm schon sehr, die Chance, dass sie das Geld von dem kriegen, ist gut oder schlecht, diskutieren wir darüber, wägen wir ab, was ist sinnvoll. Wenn jemand sagt, ich will just damit Recht haben und diesen Prozess ausfechten, weil ich auf dem Standpunkt stehe, ich will es im Namen der Republik haben mit einem Urteil, dass ich Recht habe, ja, mache ich auch für ihn, freut mich eigentlich nicht immer, weil ich mir denke, ich will ja eine Lösung für den Betreffenden, die auch sinnvoll ist.
Was geht ab in unserer Gemeinde? 13. bis 14.07. European Street Food Festival. Genuss aus aller Welt. Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr. Sportzentrum Weigelsdorf. Am 18.07.1944. Bomben über unserer Stadt. Ein Vortrag von Gerhard Pobenberger über den Luftangriff auf Weigelsdorf. 18 Uhr Heimatmuseum. Und am 20.07. die Sommerfeier. Kinderprogramm, Musik, Speisen und Getränke und das traditionelle Lagerfeuer. Ab 15 Uhr in der Schiwitzhofen. Bequem mit dem Anrufsammeltaxi auf das Veranstaltungsgelände.
Kommen wir zu deiner zweiten Leidenschaft. Ja. Fußball und im Speziellen den SK Rapid. Du bist Finanzreferent im Präsidium von Rapid Wien. Ist das vergleichbar mit einem Finanzvorstand in einem größeren Unternehmen?
Ja, es ist ein bisschen ungewöhnlich bei uns, natürlich nicht ganz vergleichbar mit einem normalen Unternehmen strukturiert. Der SK Rapid ist ein Mitgliederverein mit über 20.000 Mitgliedern. Und das oberste Leitungsorgan des Vereins ist nun mal das Präsidium. Das ist im Vereinsrecht, manche Vereine haben einen Obmann, manche haben einen Vorstand, manche haben ein Präsidium. In Wahrheit könnten sie es auch oberster Oberwuzi nennen oder so irgendetwas. Ja. Das ist halt im Vereinsgesetz vorgesehen, dass es ein Gremium gibt aus mindestens zwei Personen, bei uns sind es ein bisschen mehr beim SK Rapid, die den Verein leiten und halt die Entscheidungen treffen. Und das Ganze ein kleiner Konzern mit der Konzernspitze Verein, mit der Spitze Präsidium und darunter die Tochtergesellschaft SK Rapid GmbH mit der Geschäftsführung. Das ein bisschen.
Also doch ein bisschen komplexer.
Ja, es ist ein bisschen komplexer und vor allem ist es auch so, dass das Präsidium arbeitet, das ist traditionell aus dem Verein so gewachsen, arbeitet vollkommen ehrenamtlich. Also vom Präsidenten Alexander Brawitz sozusagen hinunter durch das ganze Präsidium bekommt niemand einen Cent für seine Tätigkeit, die durchaus, also es ist keine weit entfernt von einer Vollzeitbeschäftigung, logischerweise, aber das ist durchaus, da fließen schon jede Woche viele Stunden an Tätigkeit hinein. Es gibt halt einige Präsidiumsmitglieder, die haben besondere Funktionen, und meine besondere Funktion ist eben die des Finanzreferenten. Und da bin ich auch tatsächlich so wie der Kassier. Also beim ASK Ebreisdorf wäre es der Kassier, glaube ich. Ja, und bei uns heißt es halt Finanzreferenten.
Was ist dann deine konkrete Aufgabe?
Im Profifußball ist mir das Allerwichtigste immer die Liquidität. Das ist, ob wir 10, 20 oder 30 Millionen Eigenkapital haben, ist nett, aber das Wichtigste ist, dass wir immer finanziert, ausfinanziert sind für die laufende Saison. Und da schaue ich immer wieder drauf, dass das wirklich auch so ist. Das ist auch immer wieder ein Thema, mit dem ich beschäftigt bin, unsere Bankfinanzierung, die wir haben fürs Stadion, solche Dinge. Also es geht uns da viel besser als dem Mitbewerb am Verteilerkreis, zum Glück.
Liegt das an dir?
Nein. Nein, dazu war meine Amtszeit bisher zu kurz, dass ich da einen großen Impact haben konnte. Aber das, wie soll ich sagen, wir hatten das Glück oder das Geschick, ja, dass wir zu einem Zeitpunkt das Stadion gebaut haben, 2016. Da muss man wirklich sagen, das haben unsere Vorgänger und Vorvorgänger im Präsidium schon in die Wege geleitet. Und das ist wirklich ein... zu dem Preis, den wir bezahlt haben, der ist ja öffentlich bekannt, das waren so ein bisschen nördlich von 50 Millionen für so ein Stadion. Ja. Das ist, also der LASK würde, wenn man so hört, was die bezahlt haben für ihr etwas kleineres Stadion, die würden sich freuen, wenn sie so ein Preisschild auf ihrem Stadion gehabt hätten. Ist natürlich ein Thema, die Baukosten sind sehr in die Höhe gegangen in den letzten Jahren, aber das ist für uns ein wirtschaftlich ganz, ganz wesentliches Fundament.
Du machst es ehrenamtlich, zahlt sich das aus?
Ich weiß nicht, zahlt sich Ehrenamt aus? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Es ist nicht alles kann man in Geld bemessen. Und das ist halt, es bereitet auch Freude und es macht mich stolz, weil es ist mein Club, es ist mein Club, dem ich seit vielen Jahren anhänge und da in einer verantwortlichen Position zu sein, motiviert mich und macht mir Freude, auch wenn ich keinen Gehaltscheck bekomme jedes Monat.
Ja. Wer wird Europameister?
England.
Okay. Bislang war noch nicht überzeugt.
Nein, das ist so ein bisschen, habe nicht überzeugt, aber ich hänge so ein bisschen dem englischen Nationalteam seit vielen Jahren an. Das hat einerseits damit zu tun, dass ich grundsätzlich ich fühle mich im angloamerikanischen Raum sehr wohl. Ja, ich bin viel Kontakte beruflich dorthin. Ich bin gern in England, ich bin gern in Irland, ich bin gern in Nordamerika. Und die Engländer sind halt so das Mutterland des Fußballs. Ja, das hat schon einen Charme und auch der englische Fußball ist irgendwo etwas, das mich immer ein bisschen fasziniert hat. Finde ich auch wirklich ganz toll. Meine Frau ist aus dem halben Engländerin.
Okay. Aber zurück zur österreichischen Liga. Warum glaubst du, haben die Wiener Vereine den Anschluss verloren? Gibt es bei den Wiener Vereinen zu viele Einsager und Funktionäre?
Also im Fußball ist es generell eine Herausforderung, dass es gerade bei den großen Vereinen immer ganz viele Leute gibt, die wissen, wie es richtig geht. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich bei Rapid gemacht habe. Man kann fast machen, was man will. Es wird immer Leute geben, die damit unzufrieden sind. Damit muss man leben. Das ist so. Aber es ist sonst wirklich ganz schwierig, welche Entscheidung auch immer man trifft, ob wirtschaftlich, ob im Kader, ob es um das neue Trikot geht, wie das designt ist. Es gibt immer jemanden, dem das nicht passt. Und natürlich ist es so, Fußball ist emotional. Die Menschen beschäftigt das mehr und natürlich bekommt man dann auch schneller mal Kritik zu spüren. Und ja, ich meine, Salzburg ist sehr straff organisiert, die haben nicht diese Herausforderung, 20.000 Mitgliedern erklären zu müssen, warum wir das jetzt so machen, die machen das einfach so und es gibt auch da jetzt gar nicht die Austria beurteilen, ich kann das also nur für uns sagen, ich glaube die Austria hat jetzt ihre wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die jetzt schon seit einigen Jahren da sind, das ist, das hoffe ich, werden sie bald lösen. Wir haben das bei uns im Präsidium und intern bei Rapid immer wieder diskutiert, weil es auch unter den Rapid-Fans immer wieder so Stimmen gibt, na, die Austria soll endlich mal absteigen, dann soll 2 Jahre weg sein. Und ich bin immer schwer dagegen, weil ich immer sage, der Wiener Fußball lebt von diesem Derby. Ja, das ist etwas, das die Leute emotionalisiert. Das Derby ist für uns in aller Regel der Spieltag. Und hier komme ich wieder als Finanzer hinein, wo ich sage, da machen wir den höchsten Spieltagesumsatz bei einem Bundesligaspiel. Das ist völlig klar. Derby ist ausverkauft, VIP-Club ausverkauft, da reibt sich der Kassier die Hände. Es ist so. Ja. Und das ist dieser ganz pragmatische Ansatz. Und ich glaube, gerade in einer Liga wie der österreichischen, wo wir Clubs drinnen haben, die bei Bundesligaspielen 2, 3, 4, 5.000 Zuschauer bringen, was in anderen europäischen Ligen lächerlich gering wäre, sollten wir es schätzen, dass wir auch Spiele haben, auch Begegnungen haben, die halt die Emotion bringen, die halt 20.000, 25.000 Zuschauer ins Stadion bringen. Also von dem Gesichtspunkt her, uns wäre am liebsten, wenn ich, also für mich eine Austria, die uns finanziell und sportlich unterlegen ist, die wir regelmäßig im Derby schlagen können, das wäre für uns das Beste. Ja, aber ich glaube, der Wiener Fußball lebt davon. Es wäre sogar schön, wenn es wieder einen dritten Wiener Club in der Bundesliga geben würde. Ja. Vielleicht schafft es die Vienna, wird man sehen, was dorthin kommt. Nein, ich glaube, der Wiener Fußball, also wir hatten sicherlich, was ich glaube, dass wir beim Wiener Fußball gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, das war eher eine längere Entwicklung, wir waren von der Infrastruktur lange Zeit, sind wir hinten nachgehinkt. Das Thema Infrastruktur, sage ich jetzt einmal, einige Jahre lang verschlafen. Ja, also da sind Dinge zu spät passiert, da haben andere Clubs dann früher was tun können. Ja, und in Salzburg, das ist halt mit Red Bull seit 2005 eine eigene Geschichte. Ich glaube nicht, dass es ein Versäumnis des Wiener Fußballs ist, dass man da nicht hineingekommen ist. Ja, also um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, also wie soll ich sagen, Vereinsfußball ist halt so, ich würde das jetzt nicht unbedingt der Schwäche sehen, mit vielen Funktionären und vielen Einflüsterern, das ist halt, gehört halt irgendwie dazu. Ich glaube, der Wiener Fußball wird wahrscheinlich, davon gehe ich aus, in den nächsten paar Jahren einen wieder mal zum Höhenflug ansetzen, sage ich mal. Ich glaube, da ist was drinnen.
Du bist seit 1998 Mitglied im Fanclub Mailers.
Ja.
Seid ihr auch so Fans, die durch rassistische und homophobe Sprüche auffallen?
Nein. Nein.
Wieso glaubst du, ist das gerade im Fußball so, dass sich da so negative Energien entladen?
Also, ich erinnere mich noch, als wir als ich so Ende der 90er Jahre schon auf der Westtribüne, also im dann Block West, war regelmäßig, da gab es noch ganz andere Dinge, die gerufen wurden. Ja, da waren die Austrianer waren ganz selbstverständlich die Judenschweine. Mhm. Dann gab es diesen unsäglichen Spruch, Zickzack, Zigeunerpack, fürchterlich. Ja, und dann gab es also verschiedenste, ich das gar nicht im Detail ausbreiten, ja. Aber es ist viel von dem über die Zeit zum Glück verschwunden. Es wird immer noch einzelne Personen geben in den Fanblogs, die der Meinung sind, das sind die Judenschweine oder das ist ein Zigeunerpack, der Gegner oder wer immer. Aber die haben keine Bühne mehr dafür und das ist das Wichtige. Und ich glaube, wenn man realistisch den Fanblog oder das Stadion, aber auch den Fanblog, so kann man beides sehen, dann haben wir da einen repräsentativen Querschnitt durch die österreichische Bevölkerung. Jetzt könnte man im Fanblog sagen, Frauen sind vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert, ja. Aber insgesamt, was so politische, gesellschaftliche Meinungen betrifft, ja, was also da habe ich wirklich vieles drin, jeden drin. Also wenn ich zum Beispiel so irgendwo eine Umfrage machen müsste, was wählen die Leute politisch in einem Fanblog, ja, glaube ich, dass ich nicht weit weg wäre von dem, was so die Gesamtbevölkerung wählt. Ja. Und es gibt natürlich Linke wie Rechte, es gibt homophobe Menschen, genauso wie ganz Andersdenkende. Und entscheidend ist immer nur, welchen Dingen geben wir einen Raum. Ja. Was darf sein, was kann sein, was wird toleriert. Und es sind halt dann mit der Zeit, da hat sich die Kurve selber gesäubert quasi und hat selber dafür gesorgt, dass gewisse Dinge eben nicht mehr hochkommen können, ja, und einzelne, wie soll ich sagen, unangemessene Gedanken nicht mehr groß nach außen transportiert werden. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und so ist das auch mit anderen Themen, die wir jetzt vielleicht noch haben. Ja, das ist vor einigen Monaten heftig diskutiert worden. Ich will es jetzt gar nicht weiter kommentieren. Der Club hat viel getan in die Richtung und ich glaube, das ist nichts, was man mit dem erhobenen Zeigefinger löst, sondern das löst man einfach dadurch, dass man schrittweise über mehrere Jahre einfach die Kultur in diese Richtung bringt, dass man sagt, das wollen wir nicht im Stadion. Ja, und das ist auch und das ist mir immer auch besonders wichtig. Ich glaube, es bringt überhaupt nichts, jetzt hier irgendwelche plakativen Dinge zu machen und den Kapitän mit einer Regenbogen-Kapitänschleife auflaufen zu lassen, weil das ist in Wahrheit nichtssagend, ja, und bringt nichts, sondern es geht darum, dass ein gewisses Grundverständnis geschaffen wird, eine gewisse, das in die Köpfe der Menschen hineinkommt, dass Rapid oder der Fußball für jeden da sein soll. Fußball ist Emotion und Fußball soll auch Emotion bleiben. Ich wünsche mir so einen gewissen Grundrespekt für den Sport.
Ist Rapid eine Religion?
Nein, glaube ich nicht. Rapid ist für viele Menschen ähnlich wie eine Religion. Ich würde das nicht mit einer Religion vergleichen. Ich habe das mit 20 hätte ich das vielleicht noch so gesehen. Rapid ist ganz anders als eine Religion. Rapid ist Leidenschaft für viele Menschen. Rapid ist ein Zuhause für viele Menschen. Etwas, wo sie eine starke emotionale Bindung hin entwickeln. Aber ich finde das, ich würde das nicht mit Religion vergleichen, mit einer Religion zu vergleichen. Wir haben lustigerweise im Stadion einen eigenen Andachtsraum. Das ist aber ein multikonfessioneller Andachtsraum, der jetzt nicht einer bestimmten Religion zugedacht ist. Ich würde die Dinge nicht so sehr vermengen. Wenn jetzt jemand seine Taufe im Allianzstadion feiern will, dann ist es okay für mich.
Okay. Wir kommen schon zum Ende. Wer rockt die Gemeinde? Wen möchtest du mal im Gemeinderock-Podcast hören?
Also das ist schwierig, da gibt es viele, die in Frage kommen. Aber wenn ich jetzt so, nachdenke, auch meine Leidenschaft in Fußball, fällt mir immer sehr positiv der Karl Asinger ein, der beim ASK sehr engagiert ist, auch im Nachwuchsbereich sehr engagiert ist. Und ich glaube, das ist einer, der auch viel Interessantes zu erzählen hätte.
Stell dir vor, die ganze Gemeinde hört dir jetzt im Moment zu. Was möchtest du ihnen mitgeben?
Seid stolz darauf, Ebreichsdorfer zu sein. Es ist schön bei uns.
Danke, Christian Boduschek, und let's rock!
Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Schreibt mir gerne euer Feedback auf gemeinderock@gmx.at oder besucht mich auf Instagram gemeinderock. Und rockt die Gemeinde!